Tja, wir wollen uns noch einige Minuten oder einige Zeit nehmen und uns mit dem Wort Gottes beschäftigen. Für die Schriftlesung und dann für das Gebet, das ich noch davor sprechen möchte, lade ich einmal auf, aufzustehen. Wir lesen den Predigttext aus dem Philipperbrief, Kapitel 1, Vers 21. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Darf ich noch einmal beten? Mein Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Tag heute, den du uns schenkst, damit wir uns insbesondere mit deinem Wort beschäftigen können. Ich danke dir für die vielen Zeugnisse, für das gute Vorprogramm, Herr, das immer wieder bestätigt, dass du Lebenssinn gibst, wenn du im Mittelpunkt stehst. So danke ich auch für das Zeugnis der Brüder, die schon in dem jungen Leben erfahren haben und fest beschlossen haben, das Leben dir zu weihen und den Lebensweg mit dir zu begehen. Segne sie auf ihrem Lebensweg. Danke für das Wort, das du uns schenkst, und bitte öffne uns die Augen und unsere Herzen, dass wir es aufnehmen können, verstehen können und daraus lernen können, damit wir unser Leben entsprechend gestalten. Denn du willst, Herr, in unserem Mittelpunkt sein. Segne uns in dieser Stunde. Amen.
Amen.
Wir nehmen Platz. Ich denke, seitdem es die Menschen gibt, zumindest oder spätestens nach dem Sündenfall, hat sich der Mensch immer wieder gefragt, gibt es ein Leben nach dem Tod? Und ich denke aber, jeder, der sich aufrichtig mit dem Wort Gottes beschäftigt, in der Bibel liest und auch die Gottesdienste besucht, dem wird jeder Zweifel genommen, dass es nicht so ist. Ich denke, wir sind überzeugt, dass auch nach dem Tod, nach dem natürlichen Tod eines jeden Menschen, das Leben weitergehen wird. Und oft, so geht es mir zumindest, vergessen wir, dass dieses Leben schon jetzt begonnen hat. Dass wir schon jetzt mit Jesus Christus leben und er uns die Erfüllung des Lebens gibt. Und er allein kann uns den Sinn unseres Lebens geben. Nun ist der Mensch immer, so sagt man das zumindest, dreimal im Mittelpunkt eines anderen Menschen. Wenn er geboren wird, wenn er heiratet und wenn er stirbt. Immer dann, wenn es wirklich um den Menschen geht, wenn er geboren wird, dann möchte man so vieles wissen. Ja, insbesondere, wie schwer das Kind ist und Größe und Kopfumfang und einiges anderes mehr. Wenn er heiratet, wie er sich zugetragen hat, wie sich die Menschen kennengelernt haben und zusammengekommen sind. Und insbesondere dann, wenn der Mensch gestorben ist. Meistens wird aber dann nur das Gute erwähnt. Doch woran machen wir es fest, ob ein Leben eines Menschen gut war? Und woran werden andere Menschen festmachen, dass mein eigenes Leben gut oder schlecht gewesen ist? Was ist gut? Wie können wir es beurteilen? Ich möchte es vielleicht an einem Beispiel klar machen. Wenn wir uns einmal fragen, was ist ein guter Supermarkt? Woran machen wir es fest? Ich denke, wenn wir in Supermärkten, in denen wir immer wieder einkaufen, gute Produkte finden, die eine gute Qualität haben, wenn die Preise günstig sind und wir uns dort vieles leisten können, wenn es nicht überteuert ist, wenn wir freundlich begegnet werden, wenn uns geholfen wird, wenn die Produkte übersichtlich geordnet sind und dort sauber ist und auch gut riecht, vielleicht gut dekoriert ist, an der Kasse müssen wir nicht lange warten und wer dort gut bedient. Vielleicht hat der Supermarkt noch eine Kinderecke, wo die Kinder sich so lange unterhalten oder beschäftigen können, bis wir einkaufen. Dann ist es ein guter Supermarkt. Ich denke, aus der Sicht eines Angestellten sind es ganz andere Kriterien, wonach er es festlegt. Er möchte einen sicheren Arbeitsplatz haben. Er muss eine gute Bezahlung haben, eine gute Vorsorge. Und auch die Arbeitszeit muss meinen Bedürfnissen angepasst werden. Wenn das denn so ist, dann ist es ein guter Supermarkt. Dort kann ich gut arbeiten. Und ich denke, es gibt noch jemand anderes, das ist der Inhaber dieses Supermarktes oder ein Aktionär, der sich dort hinein investiert hat, vielleicht ein ganzes Vermögen oder ein Teil hineingelegt hat, um dort Gewinn zu erzielen. Und er sagt, wenn der Supermarkt gute Zahlen bringt, gutes Geschäft macht, wenn er wenig Konkurrenz hat, und gut funktioniert in allen Bereichen, dann ist das ein super Supermarkt. Ein sehr guter Supermarkt. Und so sind es immer verschiedene Bereiche und aus verschiedenen Lichtblicken können wir das eine oder das andere beurteilen. Was ist ein gutes Leben, das wir mit Christus leben? Ein Leben, das Gewinn bringt, das Profit bringt. Ein Leben, das Erfolg bringt. Oder gibt es da noch wesentlich mehr, etwas mehr, was ich und ich alleine erleben kann, was andere Menschen gar nicht so beurteilen können, aus ihrer Perspektive heraus? Für mich war es eine große Lehre damals, oder ein großes Zeugnis. Wir sind vor vielen Jahren öfters auch in der Ukraine gewesen. Wir haben schon einiges davon gehört heute. Und dort in der Stadt Saki, das ist eine Stadt in der Krim, auf der Halbinsel, gibt es einen Friedhof. Und dort hat man uns einmal hingeführt, weil es dort einige Besonderheiten wohl geben sollte. Und als wir dorthin kamen, habe ich ganz große Grabsteine gesehen. Etwas größer als ein Mensch ist. Und in einer natürlichen Größe, also in voller Größe, wurden dort drei Menschen abgebildet, drei jungen Menschen. Und man erzählte uns, dass es drei Mafiosis waren, die die Stadt unsicher gemacht haben, die Menschen beraubt haben, die ganze Gesellschaft in Angst und Bangen gehalten haben, bis man sie, das aber neulich gelernt, bis man sie neutralisiert hat. Und da waren sie mit großen Grabsteinen abgebildet, als starke Männer, die so scheinbar in die Zukunft schauen. Und das Ende ihrer war aber schon in jungen Jahren der Friedhof. Und etwas weiter weg war ein ganz kleiner Grabstein für ein Mädchen, das dort begraben wurde. Und man erzählt uns diese Geschichte, wir waren auch in der Gemeinde, das war ein Mädchen, das 14 Jahre alt geworden ist. Es war eine längere Zeit krank. Ich meine, es hatte Blutkrebs. Es ist schon so etwas länger her, weil wir dort gewesen sind. Und das Mädchen hat sich aber sehr stark investiert in die Gemeinde und hat auch sehr viel gedient. Es war ein begabtes Mädchen, das hat sehr gut Klavier spielen können. Und im Gottesdienst, ich meine, es war sogar Sonntagmorgens, wollte das Mädchen wieder ein Lied begleiten, ist zum Klavier gegangen, ist umgekippt und wenige Zeit später verstarb es an ihrer Krankheit. Und dort auf dem Grabstein steht geschrieben, dass das Mädchen es nicht geschafft hat, ein langes Leben zu leben, aber das Kurze, was sie hatte, war dermaßen erfüllt mit der Liebe zu Jesus Christus, dass sie ein sehr, sehr gutes Zeugnis hinterlassen hatte. Den Menschen dort, in der Gemeinde, in der Stadt und darüber hinaus. Was ist ein erfülltes Leben? Ein großer Grabstein, der viel macht. Und Reichtum bezeugt einen Menschen, der vielleicht elendig verstorben ist, oder vielleicht ein ganz kleiner Stein mit einer guten Erinnerung und einem Hinweis auf Jesus Christus. Woran oder aus welcher Perspektive machen wir unser Leben sinnvoll und erfüllt? Eines Tages, als wir uns, das ist auch schon einige Zeit her, mit unseren Kollegen unterhalten haben, so, und über das Wochenende sprachen, was wir so gemacht haben, und ich erzählte, dass wir Ansätze gemacht haben und zum Gottesdienst gingen, sagte mir, ey, du lebst doch am Leben vorbei. Das Leben bringt doch viel mehr, als das du da in deiner Kirche erlebst und in deinem Glaubensleben. Und ich versuchte ihm klarzumachen, dass unsere Ziele und unser Lebensinhalt wesentlich höher ist, als das, was er erlebt hatte. Übrigens, von diesen vielen Feiern kam man den Montag mit Kopfschmerzen zur Arbeit. Und ich sprach darüber mit ihm und wir haben uns unterhalten. Ich habe aber gesehen, er konnte mich nicht verstehen. Aus seiner Perspektive heraus fehlte ihm etwas, dass er mich versteht. Ich bezeugte ihm von dem Leben mit Jesus Christus, dass wir gehen, wie gut es uns geht mit Jesus Christus. Er konnte es aber nicht verstehen. An einer Stelle sagte Paulus, wir hatten es vorhin gelesen, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Es ist beachtlich, dass Paulus diese Worte nicht auf einer großen Versammlung eines Neueröffnung oder Einweihung eines Bethauses oder einer neuen Gemeinde gesprochen hat, der doch so viele gegründet hat. Ich möchte diese Begebenheit einmal lesen. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung ab Vers 12. Paulus schreibt, ich bin froh, euch mitteilen zu können, Geschwister, dass das, was mit mir geschehen ist, die Ausbreitung des Evangeliums sogar noch gefördert hat. Bei der ganzen kaiserlichen Garde und weit darüber hinaus hat es inzwischen herumgesprochen, dass meine Gefangenschaft eine Gefangenschaft wegen Christus ist. Und bei den meisten Geschwistern ist gerade, weil ich inhaftiert bin, das Vertrauen auf den Herrn so gewachsen, dass sie jetzt viel mutiger sind und das Evangelium ohne Furcht weitersagen. Bei manchen sind zwar Neid und Streitsucht mit im Spiel, wenn sie die Botschaft von Christus verkünden, doch es gibt auch solche, die es in richtigen Haltung tun. Sie handeln aus Liebe zu mir, denn sie wissen, dass ich mit dem Auftrag hier bin, für das Evangelium einzutreten. Die anderen hingegen verkünden Christen aus selbstsüchtigen Motiven. Sie meinen es nicht ehrlich, sondern hoffen, mit in meiner Gefangenschaft noch zusätzliche Schwierigkeiten zu bereiten. Aber was macht das schon? Ob es nun mit Hintergedanken geschieht oder in aller Aufrichtigkeit. Entscheidend ist, dass im einen wie im anderen Fall die Botschaft von Christus verkündet wird. Und darüber freue ich mich. Auch in Zukunft wird nichts mir meine Freude nehmen können. Denn ich weiß, dass am Ende von allem, was ich jetzt durchmache, meine Rettung stehen wird, weil ihr für mich betet und weil Jesus Christus mir durch seinen Geist beisteht. Dann sagt er weiter, ja, es ist meine sehnliche Erwartung und meine feste Hoffnung, dass ich in keiner Hinsicht beschämt und enttäuscht dastehen werde, sondern dass ich, wie es bisher immer der Fall war, auch jetzt mit ganzer Zuversicht auftreten kann und dass die Größe Christi bei allem sichtbar wird, was mit mir geschieht, ob ich nun am Leben bleibe oder sterbe. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Paulus verfasst diese Worte im Gefängnis, nachdem er doch eine sehr große Arbeit getan hatte und viele Gemeinden gegründet hat, viele Pastoren eingesetzt hat, viel die Gemeinde belehrt hat, landet er auf einmal im Gefängnis. Und scheinbar werden ihm die Hände gebunden, scheinbar wird er für irgendwas bestraft, was er vielleicht erstmal gar nicht verstehen kann. Und er macht sich einige Gedanken. Er wartet auf sein Urteil im Gefängnis. Einige meinen, es war in Rom, die anderen meinen, vielleicht war das in Ephesus. Es spielt in diesem Fall vielleicht keine Rolle. Und er überlegt und analysiert und er wartet auf sein Urteil. Und es kann beides passieren. Es kann sein, dass er freigesprochen wird. Es kann aber auch sein, dass er den Todesurteil ausgesprochen bekommt und getötet wird. Und in diesem allen setzt er seine Zuversicht und seine Lebensinhalt, seine Lebensfreude auf Jesus Christus und sagt, er ist mein Leben. Ich weiß nicht, ob ich ihm schon die Botschaft damals übermittelt wurde von Johannes, der es bezeugt hat, dass Jesus selbst gesagt hat, ich bin das Leben. Aber Paulus war fest darin verwurzelt. Und er wusste ganz genau, Christus ist mein Leben. Und Sterben ist mein Gewinn. Ganz unabhängig davon, wie das Urteil ausfallen wird beim Gericht, ob ich am Leben bleibe und entlassen werde oder ich sterben muss. Beides ist gut für mich. Er hatte viele Menschen zu Jesus Christus geführt. Er hatte viele Gemeinden gegründet. Und nun war Schluss damit. Er sitzt im Gefängnis. Und scheinbar konnte er keinen Gewinn mehr erzielen. Scheinbar waren ihm die Hände gebunden. Und dennoch wissen wir, dass er einen großen Gewinn bringen konnte durch den Brief, den er aus diesem Gefängnis heraus an Philippi gesandt hat. Und gerade diese Verse, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Und viele andere, wenn wir jetzt dieses Schreiben einmal weiterlesen würden, haben sehr viel Kraft, sehr viel Mut, sehr viel Lebensfreude Menschen geschenkt, die in Not waren, die in Schwierigkeiten waren. Wäre Paulus nicht in solche Umstände gekommen, hätte er vielleicht das gar nicht so verfassen können. Aber hier aus seinem Leid heraus, aus seinem Schmerz, schreibt er dieses und stellt fest und sagt, für mich ist das Leben Jesus Christus. Er und er allein erfüllt mich. Da denken wir vielleicht auch freiwillig oder auch gezwungenermaßen an den Psalm 23, an dem der gute Hirte besungen wird, der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Das ist auch die Übersetzung. Er bringt mich auf weite Plätze mit sanftem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Wegen und verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Wie ist es heute mit deinem Leben? Wie kannst du es aus deiner eigenen Perspektive beurteilen? Macht es noch Sinn? Bringt es eine Erfüllung in deinem Leben? Oder ist das Jagen und Streben nach etwas mehr, nach etwas Besserem das, womit du meinst, deine Zeit zu füllen, um glücklich zu werden? Vielleicht aber bist du auch im Gefängnis. Nicht hinter Gittern, wie Paulus zu dem Zeitpunkt gewesen ist, als er das Schreiben verfasst hat. Vielleicht sind das Dinge, die dich irgendwo einengen. Vielleicht ist es eine Krankheit, mit der du hier rumplagst. Vielleicht sind das Schmerzen. Vielleicht sind das deine beruflichen Verpflichtungen, die dir über den Kopf hineinwachsen. Und mit dem allen Trudel drumherum schaffst du es nicht, dieses Leben mit Jesus Christus auszuleben. Vielleicht sind es deine finanziellen Sorgen, wie du über die Runden kommen wirst. Und da stellst du die Frage, was wäre, wenn es anders wäre? Was wäre, wenn ich die Befreiung erleben würde? Was wäre, wenn ich einmal gesund geworden wäre? Oder diese Schmerzen, diese Ängste nicht hätte? Was wäre, wenn? Wie viel reicht unser Glaube heute, Jesus Christus zu vertrauen? Paulus hat einen sehr starken Glauben gehabt. Er sprach von einem Gewinn, auch im Gefängnis. Auch das Gefängnis hat er nicht abhalten können, davon Jesus Christus zu verkündigen. Wir haben das gelesen. Es ist vielen zunutze geworden. Geschwister haben für ihn gebetet. Und er hatte die Kraft, Jesus Christus dort zu bezeugen und zu verteidigen. Können wir das in unserem Leben auch bezeugen? Oder fehlt uns da irgendwo der Glaube, irgendwo der Mut, dass Gott kann, dass Jesus Christus kann? Ich dachte in der Vorbereitung an die Geschichte von Lazarus, als er gestorben war und Jesus einige Zeit verspätet kam nach Bethanien, zu Maria und Martha. Und scheinbar so, wenn man die Geschichte liest, als ob die sich jetzt nach dieser Beerdigung sich so oft unterhalten haben darüber, was wäre, wenn? Denn beide kommen Jesus entgegen. Zunächst Martha sagt, Herr, wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Und da kommt Maria dazu und sagt dieselben Worte. Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Sie glaubten, dass Jesus Christus ihn gesund machen konnte. Aber der Glaube fehlte ihnen noch, dass er ihn auch auferwecken kann und von den Toten wieder lebendig machen könnte. Wie viel Vertrauen haben wir heute in unseren Herrn Jesus Christus? Was ist die Lebenserfüllung unseres eigenen, meines eigenen Lebens? Und was setzen wir alles ein, damit wir erfüllt werden mit unserem Leben? Paulus sagte, Christus und er allein ist mein Leben. Er ist mein Lebensinhalt. Und deswegen hieß es nicht, dass Paulus nicht mehr da war. Nein, er war da, aber er war erfüllt mit der Liebe zu seinem Herrn Jesus Christus. Und Jesus selbst erfüllte ihn und sein Leben. Und er wusste ganz genau, dass Christus ihm auch das ewige Leben schenkt. Er sagte, Sterben ist mein Gewinn. Ich kann beides nur gewinnen. Werde ich frei aus dem Gefängnis, habe ich gewonnen. Da kann ich weiter für den Herrn wirken. Werde ich sterben, bin ich bei dem Herrn für alle Zeit. Und er hatte diese Zuversicht, er hatte diese Sicherheit in sich, dass Gott ihm das gegeben hat, diesen festen Glauben. Ich habe ein Beispiel gehört von einem Mensch, der gut jonglieren konnte. Er konnte sehr gut umgehen mit Gegenständen, die nach oben werfen, wieder auffangen und verschiedene künstliche Stücke damit machen. Er ist einmal nach Amerika gereist und hat sich dort ein sehr, sehr großes Vermögen angehäuft. Und als er zurückkam, hat er alles verkauft, was er hatte und alles Geld investiert und hat sich einen sehr, sehr teuren Diamanten gekauft. Und dann wollte er wieder zurück nach Europa bringen und sein Leben entsprechend gestalten. Und auf dem Schiff kamen die ganz oft in Gespräche und erzählte, was er alles so machen kann. Und die Menschen fragten ihn, kannst du es einmal zeigen, wie das funktioniert? Und er sagte, ich kann auch meinen Diamanten hochwerfen. Und er warf ihn ganz hoch, fing ihn ganz geschickt auf und die Menschen staunten über ihn. Und dann sagte jemand, kannst du den so hoch werfen, dass du nicht mehr sehen kannst? Das ist ja auch kein Problem für mich, sagte er. Und in dem Moment, wo er den Diamanten geworfen hat und wieder auffangen wollte, kam eine größere Welle und das Schiff wankte und er konnte den Diamanten nicht mehr auffangen und er ist ins Wasser gefallen. Welchen Sinn hat dieser Mensch im Leben gehabt? Worauf hat er sich gegründet? Auf einem Schiff, das wackelig ist? Liebe Geschwister, wie oft geht es uns heute? Und ich denke immer wieder auch an die eigenen Ziele, die man so ganz oft im Leben steckt, ohne Jesus Christus mitzunehmen. Paulus sagte, Christus ist mein Leben. Können wir das heute auch sagen? Christus ist mein Leben. Er erfüllt mein Leben. Er gibt meinem Leben Sinn. Und er will in meinem Leben verherrlicht werden. Amen.